OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Hass und Gewalt gegen Amtsträger in Deutschland nimmt zu, auch und besonders auf lokaler Ebene. Die Gewalt ist vielfältig. Sie reicht von körperlichen Angriffen über Beleidigung und psychischem Druck bis hin zu Diffamierung und Fake News. Auch bei uns im Oldenburger Münsterland gibt es einen solchen Fall. Im Mittelpunkt steht dabei Saterlands Bürgermeister Thomas Otto. Seit einigen Monaten sieht er sich einer Verleumdungskampagne im Internet ausgesetzt. Unter anderem kursiert ein mithilfe von künstlicher Intelligenz erstelltes Bild, das den Bürgermeister in einer kompromittierenden Situation zeigen soll. Wie geht es Thomas Otto heute, nachdem er den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt hat? Wie können sich Gesellschaft und Politik dieser Entwicklung entgegenstellen? Und was sind die Folgen für die Kommunalpolitik, wenn ein demokratisch gewählter Vertreter überlegt, sein Amt niederzulegen, weil er sich nicht ausreichend geschützt fühlt? Über all das und viele weitere Fragen spreche ich in der heutigen Folge mit Saterlands Bürgermeister Thomas Otto. Mein Name ist Kaschen Duzat und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online.
Einfach schnell informiert mit der E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie den hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt unter Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Und ich bin jetzt im Rathaus in Ramsloh und mir gegenüber sitzt Thomas Otto. Er ist der Bürgermeister des Saterlandes. Moin, Herr Otto.
Moin.
Ja, Herr Otto, Sie sehen sich ja seit einigen Monaten, muss man sagen, einer Diffamierungskampagne im Netz ausgesetzt. Anfang September sind Sie damit an die Öffentlichkeit gegangen. Wie geht's Ihnen heute?
Mittlerweile geht es mir doch wieder recht gut. Versucht das nicht so an mich heranzulassen und da so ein bisschen Distanz walten zu lassen. Man muss da ja irgendwie teilweise ja mit leben und das mit sich ausmachen, dass man dann am Ende daran nicht verzweifelt und daran dann nicht die Arbeit leidet.
Diese Kampagne geht, wie gesagt, schon einige Monate. Sie sind erst vor wenigen Wochen damit an die Öffentlichkeit gegangen. Wie haben Sie die Zeit davor erlebt?
Gut, davor habe ich dann versucht, das Ganze ja sehr pragmatisch und wie man das dann aus Verwaltungskreisen kennt, vielleicht juristisch regeln zu können. Da war dann mein fester Glaube, dass das sich dann juristisch auch regeln lässt und das Ganze schnell aus der Welt kommt.
Sie sagten über diese Kampagne, dass Sie sich beleidigt und bedroht und diffamiert fühlen. Können Sie mal konkret schildern, was sind das überhaupt für Inhalte, die da im Netz über Sie kursieren? Mit was für Darstellungen sehen Sie sich denn überhaupt konfrontiert?
Ja, angefangen hat das Ganze mit einem Foto, das mir zugeleitet wurde, auf dem eine unbekleidete männliche Person zu sehen ist. Ich meine, mein Kopf sei dort drauf montiert worden mit einem Strick um den Hals, daneben eine nackte oder barbusige Dame. Das fand ich schon sehr anzüglich und auch grenzüberschreitend. Das Ganze hat sich dann aber ein bisschen auch ausgeweitet über weitere Fotos, die vielleicht auf der einen Seite vielleicht dann situationsbedingt schon irgendwo noch als Karikatur zu verstehen sind, aber eben auch andere Anschuldigungen, die dann im Netz verbreitet wurden, zum Beispiel Nachstellungen von irgendwelchen Frauen, andere Straftaten, die ich begangen haben soll. Und das geht dann doch schon deutlich zu weit, gerade wenn man dann auch bezichtigt wird, in Gerichtsverfahren ja gelogen und Meineid geleistet zu haben, dann ist das doch sind das Dinge, die deutlich zu weit gehen.
Das Ganze ist in den Tiefen, sag ich mal, des Internets zu finden. Da stößt man jetzt ja nicht zufällig drauf, außer man googelt irgendwie tagtäglich seinen Namen. Ja, wie ist Ihnen das zugeleitet worden?
Ja, ursprünglich war es so, dass das erste Foto mir dann tatsächlich von dem Beschuldigten, muss ich dann ja sagen, an der Stelle, also jemandem, der mit dem wir auch in einem Rechtsstreit lagen, direkt per E-Mail mehrfach zugeleitet worden ist.
Und die Inhalte danach, wie ging es damit weiter?
Er hat dann darauf hingewiesen, dass er eine Satire-Seite einrichten wird in den sozialen Medien und hat dann eben auch uns kontaktiert, nicht nur mich, sondern auch Kolleginnen und Kollegen, und hat dann diese Adresse kundgetan.
Was ist Ihnen in dieser Situation durch den Kopf gegangen? Also das, ich will jetzt nicht sagen, hört sich bizarr an, aber ja, was denkt man sich bei sowas?
Ja, was denkt man sich? Da denkt man sich einige Dinge, die man gar nicht aussprechen mag, weil man fragt sich, was bringt das dann, wenn ich mit jemandem Auseinandersetzungen habe, die juristisch auf einer juristischen Schiene laufen, dann hat das am Ende irgendein Ergebnis pro oder contra, für den einen gut, für den anderen nicht gut. Aber damit ist die Sache dann eigentlich erledigt und was das hier jemandem bringt, das kann man sich fragen. Ich habe darauf keine Antwort.
Vorausgegangen ist ja ein Rechtsstreit. Der Hintergrund ist, dass dieser mutmaßliche Ersteller, der ja sagt, das sei als Satire zu verstehen, dass der in Zusammenhang mit einer Verwaltungsangelegenheit, nennen wir es mal so, mit Ihnen beziehungsweise mit dem Rathaus in Ramsloh aneinander geraten ist. Sehen Sie in diesem Vorfall einen Zusammenhang mit dieser Internetkampagne?
Ja, das muss ich so sagen, weil das so der Start des Ganzen war. Es ging eigentlich um eine Sache, die relativ einfach abzuarbeiten gewesen wäre von beiden Seiten. Man hat hier was eingefordert, was dann nicht gekommen ist. Darauf hat man Rechtsstreit geführt. Rechtsstreitigkeiten werden per se über den Bürgermeister geführt, weil er die Gemeinde vertritt. Und das war dann der Auslöser des Ganzen, weil vorher kannte ich diese ganze Person nicht.
Das Ganze hat sich Anfang des Jahres ereignet. Wie gesagt, Ende April haben Sie von der ersten dieser Darstellung erfahren, die computergeneriert ist, sehr wahrscheinlich. Wie hat sich diese Zeit auf Sie persönlich ausgewirkt? Also gerade auch mit Blick auf Ihr Amt als Bürgermeister.
Ja, nicht nur als Bürgermeister, auch privat. Also man wird doch eher vorsichtig und hinterfragt Dinge noch leichter, als man sowieso schon getan hat. Und vielleicht wird man dadurch auch etwas zu misstrauisch, was einige Dinge angeht.
Mhm. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Also ich bin selbst auch in den sozialen Medien dann unterwegs und viele von unseren Einwohnern und Einwohnern wissen das, dass ich dort bin und schreiben mich dort auch an. Mit kleinsten Problemchen, vornehmlich dann gerne am Wochenende, wenn ich auf dem Sofa sitze, dann ist mal hier eine Laterne ausgefallen oder da mal eine Hecke zu hoch. Da habe ich auch relativ gerne und schnell geantwortet und gesagt, das ist der kurze Dienstweg. Als Bürgermeister möchte ich nah bei den Leuten sein. Bei einigen Profilen hinterfrage ich aber jetzt, ist das denn alles wirklich echt oder ist das alles fake?
Kommen denn diese Anschuldigungen auch mittlerweile von anderer Seite? Also hat das mittlerweile die Runde gezogen? Greift das um sich? Glauben das die Menschen hier?
Hier im Hause nicht, weil ich habe da dann auch den Kontakt gesucht, wenn es dann heißt, dass man irgendwelchen Kolleginnen hinterherstellen soll und da Hinweise gesucht werden, dann spricht man natürlich mit Kolleginnen, Kollegen und auch mit dem Personalrat. Da hat sich dann so etwas zum Glück nicht bestätigt. Aber ich habe durchaus auch gerade von älteren Mitmenschen gehört, was machen Sie denn da? Und denen ist es dann zugetragen worden, die sind dann oft selbst gar nicht in den sozialen Medien. Oder wenn sie drin sind, dann glauben die oft auch das, was sie da hören und vor allem das, was sie sehen. Weil wenn dann irgendwelche Bilder da sind, da war eine Anschuldigung, er besucht die Ramona-Bar. Ich bin da noch nicht gewesen. Ich kenne dieses Etablissement, ich weiß, dass es das gibt und mag alles ganz nett und schön sein. Ich bin da nicht Kunde. Aber wenn sowas suggeriert wird und einige das dann weiter kolportieren, dann ist das nicht schön für einen, weil es dann auch doch weit weg vom Dienstlichen in das Persönliche geht.
Sind ja inzwischen damit an die Öffentlichkeit gegangen mit diesen Vorwürfen und diesen Darstellungen, wahrscheinlich auch, um proaktiv dem entgegenzuwirken. Aus Ihrer Sicht, hat dieser Schritt geholfen?
An die Öffentlichkeit gegangen, es hat sich auch so ein bisschen entwickelt, muss ich da sagen, weil letztendlich es in einem Gespräch war, wo es mir nicht gut ging mit der Einstellung der Verfahren. Und ich dann mittags hier gesagt habe, den Tag, ich muss den Rest des Tages frei haben. Und hatte dann ein Gespräch mit einem Journalistenkollegen und habe dem dann mein Leid geklagt. Und daraus hat sich das dann entwickelt über einen entsprechenden Bericht im Generalanzeiger, dass mich dann am Montagmorgen Thomas Stahlberg vom NDR angerufen hat, wir würden daraus gerne was fürs Radio machen. Und der hat dann noch gar nicht ganz aufgelegt, da kam das Fernsehen hinterher. Das hatte sich dann also so ein bisschen auch entwickelt an der Stelle. sagen muss ich, das ist ein bisschen zweischneidig. Ich möchte auf der einen Seite dieser Person, die mich dort anfeindet, der versucht, eine Bühne zu bekommen, der möchte ich eigentlich gar keine Bühne bieten an der Stelle. Gleichzeitig habe ich dadurch aber auch sehr viel Rückendeckung erfahren und vielleicht auch in der Politik nochmal wachgerüttelt, weil ich habe dann auch entsprechende Reaktionen von Bundestagsabgeordneten, verschiedener Fraktionen, von Landtagsabgeordneten bekommen. Und vielleicht hilft es dann doch für die Zukunft, nicht nur mir. Ich war unlängst mit Kollegen unterwegs und irgendwo hat da jeder so sein Päckchen zu tragen. Das greift immer mehr um sich, in verschiedenster Intensität natürlich. Beim einen ist es dann, sind es vielleicht Bildchen, beim anderen dann Hass und Hetze. Ich habe mit einem anderen Kollegen gesprochen, bei dem ist jemand zu Hause aufgetaucht und war dann vermeintlich aus der Reichsbürgerszene, aber es wird immer mehr, was dann Amtsträger aushalten müssen. Und irgendwo muss man sagen, gibt es auch Grenzen, weil letztendlich ist das ein Job, den wir machen. Dafür sind wir gewählt, dafür werden wir sicherlich nicht ganz schlecht bezahlt, aber es ist und bleibt ein Job und wir sind und bleiben auch Menschen und haben auch ein Privatleben.
Sie sagen, irgendwo muss es eine Grenze geben. Jetzt haben Sie Anzeige erstattet. Allerdings sind die Verfahren, die Ermittlungsverfahren von Seiten der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Inwieweit können Sie diese Schritte der Justiz nachvollziehen oder eben nicht?
Also es waren mehrere Strafanzeigen, die dort gestellt wurden. Bei einigen tue ich mich schwer, eine andere ist auch wieder aufgenommen worden, wo es dann um üble Nachrede ging, wo man mich dann des Meineids bezichtigt. Das ist meines Wissens wieder aufgenommen worden. Diese Geschichte mit dem Bild leider nicht, weil es sei nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nachzuweisen, dass das von demjenigen erstellt wurde, obwohl er am anderen Ende mich verklagt hat, ich dürfte sein Bilderzeugnis nicht verbreiten und damit meinte er nicht an die Polizei geben. Das finde ich dann auf der einen Seite unbefriedigend. Nachvollziehen kann ich vielleicht, dass die Rechtsgrundlagen da mit der modernen Technik nicht ganz Schritt gehalten haben und nicht Schritt halten. Ich meine, letztendlich, ja, wir haben ein Rechtssystem, was, ich sag mal, in Teilen über 100 Jahre alt ist. Strafrecht wurde immer mal wieder was hinzugefügt, aber gerade was diese KI-Geschichten angeht, ist das ein ganz, ganz weites Feld, das da noch an vielen Stellen nachgearbeitet werden müsste.
Bleiben wir noch mal einen Moment bei den Strafanzeigen, die Sie erstellt haben. Von was für Strafanzeigen reden wir hier denn? Also wir hatten jetzt üble Nachrede. Was haben wir noch?
Ja, Beleidigung haben wir. Bedrohung im weitesten Sinne dann. Ne? Wenn man mit einem Strick um den Hals dargestellt wird, dann.
Trotz alledem sieht die Staatsanwaltschaft keine ausreichenden Verdachtsmomente.
So hat es das in den drei Fällen geschrieben bisher. Gesagt, das eine, wo es dann um diese üble Nachrede dann geht, da soll wohl das Verfahren nochmal aufgenommen worden sein und weitere Ermittlungen angestellt werden.
Jetzt haben Sie das Thema KI schon angesprochen. Diese Bilder sind höchstwahrscheinlich mit KI erstellt worden. Zumindest legt das der erste Blick nahe. Ist es tatsächlich so, haben Sie das Gefühl, dass unsere Justiz da, was dieses Thema angeht, und das wird uns ja die nächsten 5, 10, 15 Jahre und dann auch darüber hinaus massiv begleiten, dass unsere Justiz da überhaupt nicht drauf vorbereitet ist? Ist das ein rechtsfreier Raum?
Ich glaube, ganz rechtsfrei ist es nicht wirklich, aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer greifbar. Ich sag mal, wenn man früher ein Foto retuschiert hat, dann hat man es entweder mit der Hand gemacht oder später vielleicht am Computer, aber man musste selbst noch die Maus führen. Je mehr der Computer dort eigenmächtig unternimmt, desto mehr stellt sich die Frage, wer ist denn für diesen Computer und das Tun des Computers verantwortlich? Ist es derjenige, der den On-Schalter gedrückt hat? Ist es derjenige, der die Software macht? Ist es derjenige, der deinen Suchbegriff eingibt? Das sind schon alles Fragen. Und wenn ich die beantwortet habe, dann stellt sich immer noch die Frage, wie werde ich dem denn habhaft und wie kann ich da überhaupt den Nachweis führen?
Und ist das Problem in Ihrem Fall?
Das weiß ich nicht, weil ich habe da mit der Staatsanwaltschaft und dem Staatsanwalt nicht drüber gesprochen. Könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, wenn man sagt, nicht mit der hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass da sich jemand dann doch herausreden könnte. Ja, habe ich jetzt nicht bekommen. Ich glaube, da gab es auch widersprüchliche Aussagen desjenigen, der dann irgendwo mal, in einem Video gesagt haben soll, er habe das irgendwo gesehen und nur abfotografiert. Aber dann hat er es trotzdem in den Verkehr gebracht. Dann hat er es vielleicht nicht selbst erstellt. Dann wäre wahrscheinlich der Straftatbestand ein anderer. Aber verbreitet hat er es ja dann doch allein dadurch, dass er es mir zugeschickt hat.
Fühlt man sich da nicht aber irgendwo auch ohnmächtig, hilflos, weil ja, da, man kämpft da gegen irgendwie so ein Phantom ja scheinbar an, das Phantom der künstlichen Intelligenz, oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist in der Tat so. Hier ist ja nicht der völlige Nebel über allem. Man weiß ja, mit wem man es zu tun hat auf der anderen Seite. Da ist also irgendjemand. Und sag mal, das ist sehr unbefriedigend, dass man dann, wenn man weiß, wer es ist, und der dann ja auch noch sagt, ja, ich habe dir das zugeschickt, dass man dem dann nicht habhaft werden kann und da irgendwo Einhalt gebieten kann, wie auch immer. Das muss ja jetzt nicht durch irgendwo eine Verurteilung sein, sondern es geht ja nur darum, dass das aufhört. Und soweit ich weiß, hat es ja auch eine Gefährdeansprache gegeben, genau mit diesem Ziel. Und wenn das dann nicht fruchtet, dann weiß ich nicht, dann muss es ja weitere Mittel geben, weil es gibt dieses Mittel der Gefährderansprache. Ja, aber es kann ja nicht das Ende sein. Wenn derjenige nicht aufhört, dann muss der Staat doch weitere Instrumente haben.
Hätten im Zweifelsfall denn Sie als Bürgermeister nicht auch Befugnisse, ich sage jetzt mal in der Realität, nicht im Netz, aber in der Realität, ihm zum Beispiel den Zutritt zum Rathaus zu verwehren? Er ist ja mehrfach dann auch hier erschienen.
Ja, in der Realität hat man vielleicht sogar im Netz mehr Möglichkeiten. Ich sag mal, was dann zum Beispiel die Internetangebote der Gemeinde angehen, wenn wir dann gerade in den sozialen Medien, da kann man eine Etikette einführen. Da kann ich dann so eine Art Internethausrecht, denke ich, ausüben und dann auch jemand, der dagegen verstößt, dann am Ende vielleicht aussperren. Aber eben nur dort, weil letztendlich gibt es schon dann auch das Recht, durch die Gemeinde informiert zu werden. Und nicht nur das, als Gemeinde haben wir ja auch eine öffentliche Aufgabe. Und einige Dinge muss man im Rathaus erledigen. Da kann man über ein Hausverbot dann nur nachdenken, wenn ganz gravierende Dinge vorgefallen sind, wenn jemand gewalttätig oder dergleichen geworden ist. Dann denke ich, ist sowas angezeigt, auch zum Schutze der Kolleginnen und Kollegen. In diesem Fall würde ich es für sehr grenzwertig und eigentlich grenzüberschreitend halten, an dieser Stelle schon ein Hausverbot aussprechen zu müssen.
Ja, aber wie wollen Sie denn weiter mit dieser Situation umgehen? Also Sie sind jetzt damit an die Öffentlichkeit gegangen, die Presse berichtet darüber. Das Ganze wird auch in einem größeren Kontext, sage ich mal, eingebettet. Also sind in dem Sinne ja kein Einzelfall. Es die Gewaltbereitschaft im weitesten Sinne, also sowohl verbal als auch eben körperlich gegenüber Mandatsträgern, nimmt deutschlandweit zu. Das ist jüngst erst durch eine Erhebung nochmal, eine statistische Erhebung nochmal bestätigt worden. Wie wollen Sie damit weiter umgehen?
Ja, gerade dass das Ganze jetzt öffentlich geworden ist, hat eben auch einige Kanäle geöffnet. Und Sie haben es gerade angesprochen, Gewalt ist ja letztendlich nicht nur die körperliche Gewalt. Es ist auch die psychische Gewalt, die da ausgeübt wird. Und der psychische Druck, gerade auf Amtsträger, wird immer größer, oder gefühlt zumindest immer größer. Und man hört und sieht immer wieder Kollegen, die das dann gesundheitlich nicht überstehen, die aus gesundheitlichen Gründen dann aus dem Dienst ausscheiden müssen und oder langfristig erkrankt sind. Und da muss der Staat mehr tun, um das zu unterbinden, diese Personen zu schützen. Und ja, durch diese neuen Kanäle, sage ich mal, ist da so ein bisschen was auch ins Rollen gekommen. Also die Gespräche, die sich daraus entwickelt haben. Und da bin ich jedenfalls der Hoffnung, dass sich daraus auch ein bisschen was entwickelt für die Zukunft, um dem Ganzen Herr werden zu können. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf meinen Einzelfall und nicht kurzfristig, aber dann doch mittelfristig und von dem dann alle Amtsträger profitieren.
Fühlen Sie sich denn in Ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit, also jetzt in Anbetracht dieser Diffamierungskampagne, fühlen Sie sich in Ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit, in Ihrer persönlichen Außendarstellung gestärkt dadurch?
Gestärkt eigentlich nicht wirklich. Letztendlich lässt es einen das Ganze ein bisschen lockerer sehen, weil letztendlich von der anderen Seite, egal was denn da von der anderen Seite in die Welt gesetzt wird, es bleibt immer irgendwo ein bisschen was hängen. Wenn ich so an den Kollegen Kachelmann denke, der dann am Ende seinen Freispruch bekommen hat, weil nichts nachweisbar war. Richtig Fuß gefasst hat der Mann leider nicht wieder. Und es bleibt immer irgendwie so ein Geschmäckle hängen. Und da gehe ich von aus, dass es bei mir auch so sein wird. Und das ist das, was mich ein bisschen ärgert, dass eine Person durch solche Dinge so viel Macht über einen bekommt. Und diese Macht möchte ich eigentlich keiner Person geben.
Sie selbst haben ja quasi einen Rücktritt oder einen Mandatsverzicht als Option genannt, um mit dieser Situation umgehen zu können oder in dieser Situation endgültig Herr zu werden. Liegt das immer noch auf dem Tisch?
So ein Rücktritt gibt es eigentlich überhaupt nicht. Der ist in der niedersächsischen Kommunalverfassung so gar nicht vorgesehen. Und bei mir ging es ja auch darüber hinaus, über meine Person an meine Familie. Und um meine Familie zu schützen, habe ich dann gesagt, der einzige Weg, um dem Ganzen irgendwie, um da rauszukommen, das wäre, aus dem Amt zu scheiden. Wie gesagt, es geht nach der Kommunalverfassung nicht einfach durch einen Rücktritt. Alles nicht so einfach, aber durch diese Dinge, die sich da in den letzten Wochen getan haben, bin ich immer weiter drin bestärkt worden, zu sagen, nee, jetzt eigentlich erst recht, weitermachen, weil solche Leute darf man nicht gewinnen lassen.
Jetzt haben wir über künstliche Intelligenz gesprochen, wir haben über zunehmende Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger in Deutschland gesprochen, gerade auch auf den unteren, also den kommunalen, den lokalen Ebenen, da wo die Leute eben nicht 24 Stunden lang vom Staatsschutz beschützt werden, da wo die Leute tatsächlich erreichbar sind, weil sie zum selben Bäcker gehen, zum selben Supermarkt gehen und so weiter und so fort. Was müsste denn aus Ihrer Sicht jetzt auch vor diesem Hintergrund, dieser Erfahrung, die Sie gemacht haben, was müsste denn da passieren, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken?
Naja, wenn man da Ross und Reiter nennen kann, dann muss das auch dazu führen, diese Leute zu stoppen. Weil wir sagen, auf lokaler Ebene hat man noch die Möglichkeit, an die Leute ranzukommen. Dann ist das ja ein großes Plus, was wir in unserer Demokratie haben, dass wir die direkte Demokratie haben. Wir haben nicht nur den Bürgermeister, der direkt gewählt wird, es sind ja auch unsere Ratsmitglieder, die das alle ehrenamtlich machen. Den begegne ich ja auch überall. Die kann es ja genauso treffen. Und, Rücktritte hat es ja auch schon gegeben von ehrenamtlichen Bürgermeistern, denen das Ganze widerfahren ist.
Und am Ende findet sich dann vielleicht keiner mehr, der sagt, dieses Ehrenamt, diese Belastung nehme ich auf mich.
Das ist nämlich das Problem. Das ist, wer will denn das dann noch machen? Wer will seine Zeit opfern, sich für andere einbringen, wenn er dann nur Nackenschläge kriegt? Man kann es nicht immer allen recht machen, davon muss man sich auch verabschieden. Aber ich sag mal, in eine sachliche Diskussion eintreten, das können und müssen wir alle. Dafür sind wir ja Demokraten und sind politisch an der Stelle unterwegs und gewählt. Aber nicht ins Persönliche gehen und dann schon gar nicht mit Hetze und Gewalt.
Aber dann die abschließende Frage, was muss passieren? Was muss sich ändern? Wie müssen wir reagieren?
Als Gesellschaft müssen wir da auch zusammenstehen und letztendlich diesen Menschen zeigen, dass das, was sie da versuchen zu sehen, nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Wir müssen zusammenhalten und uns gegen diese Personen aufstellen.
Dann nehme ich das als Schlusswort. Gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Otto.
Gerne.
Und damit sind wir am Schluss der Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bei Kritik oder Anregungen könnt ihr uns gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de schicken. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mein Name ist Kaschen Tutzart. Vielen Dank fürs Zuhören.